Wir haben zum ersten Mal einen Hidden Track.
Was ist das?
Vielleicht erinnerst du dich früher, es gab bei CDs, gab's das.
Hast du was Satanistisches eingespielt?
Nein, du hast irgendwie so 12 Songs, die halt offiziell die Songs da sind. Und dann, laut Inhaltsverzeichnis, gibt es keinen weiteren Song, aber trotzdem ist da noch ein Song irgendwie drauf, der keinen Titel hat und gar nichts.
Was ist der Sinn von sowas?
Spaß, Spannung, versteckte Botschaft oder irgendwie vielleicht noch was, wo man so dachte, ach, irgendwie passt der nur, aber es ist eigentlich schade, wenn das jetzt verschwindet. Da sind so Sachen aus der Musik noch, die ich irgendwie immer interessant fand, die man ja auch durchaus im Podcast-Bereich nutzen kann. Herzlich willkommen zur Folge 23 unseres sagenumwobenen Goethe-Podcast Natur und Geist, indem Thomas Schmuck und ich euch die naturwissenschaftliche Seite Johann Wolfgang von Goethes vorstellen. Thomas sitzt in Weimar im Goethehaus und wacht über die naturwissenschaftliche Sammlung des Dichters und Denkers. Ich bin Markus Anhäuser, Wissenschaftsjournalist und darf Thomas Löcher in den Bauch fragen und das Ganze hier produzieren. Was die Hidden Tracks von eben angeht, in dieser Folge gibt es keinen. Nicht, dass wir euch auf eine falsche Fährte schicken. Aber hört mal in die letzte rein, da gäbe es was zu entdecken. Und noch was? Weil einige gefragt haben, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, freuen wir uns auf euren Beitrag bei Steady für einen regelmäßigen Obolus oder meine persönliche Seite auf riffreporter.de. Da ist auch ein Einmalbetrag möglich. Die Links stehen in den Shownotes. Das hilft uns, den Podcast am Laufen zu halten. Okay, heute dreht sich alles um einen weiteren Unterstützer Goethes und damit wird das offiziell zur Serie. Viel Spaß beim Zuhören. Sind wir jetzt schon mittendrin im Thema? Also im Prinzip haben wir begonnen, so eine, ohne dass wir es angekündigt haben, so eine kleine Serie zu machen. Und zwar über Goethes Helfer, weil Goethe so eine gewaltige Sammlung hat und so viel zu tun hat, dass es durchaus Leute gab, die ihm dabei geholfen haben. Und letztes Mal haben wir den Sohn vorgestellt und sein tragisches Schicksal nacherzählt. Und diesmal stellen wir einen Mann vor, der heißt Frédéric Jacob Sauré.
Frédéric Jacob.
Jacob, okay. Mhm. Also er ist geboren in, interessanterweise, obwohl seine Eltern aus Genf waren, in St. Petersburg, habe ich gesehen. Mhm. Und bei Wikipedia wird er als Schweizer Privatgelehrter und Numismatiker vorgestellt. Warum hast du jetzt Frédéric Sauré ausgesucht?
Ja, man könnte natürlich ganz viele, und wir werden auch wahrscheinlich noch viele Helfer, komisches Wort, aber wir lassen es mal so, auswählen, Unterstützer, befreundete Wissenschaftler, die auch aktiv in Sammeln in die Naturwissenschaften da eingegriffen haben, mitgewirkt haben. Sauré, gibt es eigentlich keinen Grund, den jetzt als Ersten da zu nehmen. Bei August ist es klar, der als Sohn ist ja, hat sowieso eine ganz andere Rolle denn als Helfer. Man könnte viele nehmen, wir werden auch noch einige nehmen. Sauré ist deswegen interessant, weil er und seine Rolle weit über die des Helfers hinausgeht. Erstens hat er auch ein schönes Buch geschrieben sozusagen, oder er hat eigentlich kein Buch geschrieben, sondern es wurde dann nach seinem Tod das Buch herausgegeben, das den Titel trägt, 10 Jahre bei Goethe. Und das behandelt auf vielen hunderten Seiten, also die Ausgabe, die er hat auf Französisch geschrieben, sorry, er hat das meiste auf Französisch geschrieben, oder alles auf Französisch geschrieben, ist aber ins Deutsche übersetzt worden, auf etwa 800 Seiten, die letzten 10 Jahre von Goethes Leben, sehr detailreich, und da war Sauré Augenzeuge und Mitarbeiter. Und er war Erzieher, Hof in Weimar, das ist ja der Grund, warum er gekommen ist. Werden wir dann vielleicht noch kurz, wenn wir das Leben ganz kurz rekapitulieren. Dieses Buch, 10 Jahre bei Goethe, ist vielleicht auch die Buchempfehlung dieser Folge, ist eben eine wirklich interessante Quelle mit ganz vielen Details und aus dem Leben, aus dem Alltag, aus dem Denken Goethes, aus den Beziehungen, aus den wissenschaftlichen Problemen der letzten 10 Jahre von Goethes Leben. Ja,
also er war,
ich glaube, das ist alleine schon ein Grund dafür.
Er war
dafür,
bei Goethe dann von 1822
bis, ist er gekommen, bis zur Volljährigkeit 1836 von Karl Alexander, da war Goethe nämlich schon tot. war so insgesamt 14 Jahre in Weimar und davon eben 10 Jahre in engem Verkehr und fast freundschaftlichem Verkehr mit Goethe. Wobei Goethe ja da schon ein alter Mann ist und Frédéric Soiré ja ein junger Mann. Also es gibt immer nicht nur ein Gewicht der Stellung des ehemaligen oder des Ministers und des großen Dichters zu dem vergleichsweise jungen Wissenschaftler.
Ja, und das mal gerade nachzurechnen. Also er ist 1795 geboren, 1822 ist er gekommen nach Weimar, also war er,
er war 27,
28 Jahre alt. Also noch ein junger Mann, also wirklich ein junger Mann.
Ja.
Interessant auch, dass, also würden wir unseren Söhnen so jungen als Erzieher zur Seite stellen?
Du wirst jetzt wissen, warum. Ja, hast du recht, das ist gut. Ja. Du hast dich gewundert, dass er in St. Petersburg geboren ist und das ist der Grund. Also die Soirés selber waren sozusagen Flüchtlinge, wobei schon die ganze Familie Soiré ich will jetzt nicht beim Ei beginnen, aber wenn du das jetzt so ansprichst, kann man es ja sagen, das Edikt von Nantes, wir erinnern uns,
1598,
führt ja zu einer Welle von protestantischer Flucht aus Frankreich und da kommen die auch nach Genf. Die Revolution und diese Unruhen dann im späten 1800 führt dann wieder zur Vertreibung vieler. Und da kommen die, oder im späten 1800, kommen wieder hugenottische Refugees sozusagen nach Russland. Und da ist auch die Familie von Soiré dabei, die Eltern von Soiré. Und die sind da im Umkreis des Hofes tätig. Die Familie Soiré und Duval im Umkreis der Zaren. Und Maria Pavlovna als Zarentochter kommt ja dann nach Weimar, heiratet ja Karl Friedrich, den Sohn von Karl August, also der Minister, der für Goethe zuständig ist. Also der Fürst, in dessen Diensten dann Goethe Minister ist. So, das ist Karl August, dessen Sohn ist Karl Friedrich. Und dessen Sohn wieder Karl Alexander soll der junge Frédéric Soiré da erziehen und das fußt eben aus dieser alten Verbindung nach St. Petersburg mit der Zarenfamilie, die über die Maria Pavlovna, die Zarentochter, die dann nach Weimar Ehefrau von Karl Friedrich.
Also da könnte jemand empfohlen haben oder die
hat mit Sicherheit die Mutter empfohlen, die Mutter von Maria Pavlovna, die in guter Erinnerung hatte und die auch den Vater und wahrscheinlich auch den kleinen Soiré kannte, also über diese Beziehung. Soiré selber hat ja, muss man dazu sagen, die gingen ja nach Genf zurück. Da war Soiré 5, hat also wahrscheinlich nicht viel Erinnerung gehabt an diese St. Petersburger Zeit. Studiert dann Theologie und hat eigentlich gar keine Lust, dann nach Weimar zu gehen, möchte dann in Genf bleiben, wird dann aber vor allem vom Großvater, von seinem Großvater dann überzeugt, dass das eine tolle Stellung ist, ein tolles Angebot, das man nicht aufschlagen kann. Und dieser Großvater war Étienne Dumont. Das war auch eine interessante Figur, nämlich das war der Sekretär von Mirabeau während der Französischen Revolution. Also vor der Französischen Revolution. War eine sehr bekannte Figur, intellektuelle Figur, der Übersetzer von Jeremy Bentham ins Französische. Hat auch selbst geschrieben. Ja, also ausschlaggebend war wahrscheinlich der Rat des Großvaters. Und das macht dann der junge Frédéric Jung, der, nachdem er seine geheime Liebe, die sind immer die Naturwissenschaften gewesen, aber er hat eben Theologie studiert, hat dann allerdings Widerspruch erregt, weil er am Ende des Theologiestudiums gearbeitet hat über die Genesis. Und da die Auffassung vertreten hat, dass diese Schöpfungstage, die da beschrieben werden, nicht als Tage zu nehmen sind, sondern als Schöpfungsperioden unbestimmter Zeit, was eigentlich ja in der Logik auch der Genesis liegt. Denn es kann ja nicht von einem Tag die Rede sein, wenn es noch keine Sonne gibt, die sozusagen diesen Tag dann bestimmen würde, diese 24 Stunden. Also hat aber das theologische Genfer Konsistorium offensichtlich anders gesehen und hat eine fundamentalistische Auslegung gehabt. Und das hat ihn also nachhaltig verärgert oder gestört. Und hat sich dann von der Theologie nicht abgewandt, aber hat sie nicht zum Beruf gemacht, sondern hat dann seiner geliebten Mineralogie sich zugewandt oder auch als Beruf. Mhm. Dem. Und da war es vor allem, da hatte er Lehrer in Paris dafür, nämlich den Ahuy, René Just Ahuy, den wir schon mal hatten, der Begründer der Kristallographie, ein Priester und eben Kristallographen, aber auch den Biot, den Geologen und andere, die ihn da gefördert und unterstützt haben. Und das hat Frédéric Soiré dann zu einem interessierten und wichtigen Mineralogen gemacht, der eben vor allem die Kristallographie in petto hatte. Und das war wiederum das, was Goethe fasziniert hat, für den es ja das Eindenken in die Kristallographie war ja schwierig. Das hatten wir schon öfter das Thema. Das ist eine mathematische Form, sich der Vielfalt, der mineralogischen Vielfalt zu nähern, der Vielfalt der Mineralien.
Das musst du kurz erklären. Ich erinnere mich nicht mehr. Haben wir das mal so erklärt mit dem?
Wir haben das sicher mal. Wenn ich auf das Thema komme, dann erzähle ich das meistens. Also Goethe hat ja mit Werner und mit vielen anderen auch mineralogisch gearbeitet und hat sich interessiert. In der Zeit, in den 5 Jahrzehnten, in denen er das gemacht hat, kommt aber als eine neue Disziplin sozusagen die wissenschaftliche Untersuchung und Einteilung der Mineralien auch nach ihrer Kristallstruktur auf. Da ist Ahuy eben der
führende Mann,
den wir gerade erwähnten, der Begründer dieser Wissenschaft. Kann man sich heute kaum vorstellen, dass Kristalle nicht nach einem mathematisch begründeten System in Mineralklassen und so weiter betrieben wurde. Ist aber so, das ist erst eine Entdeckung des 18. Jahrhunderts, eben des späten 18. Jahrhunderts. Und die war Goethe aber weitgehend verschlossen, denn die mathematische Vorstellung, das mathematische Organ hat er laut eigener Aussage nicht gehabt. Und das Buch von Naumann, das Lehrbuch zur Kristallographie, hat er nur bis zur Seite 38 aufgeschnitten. Nämlich ab dieser Seite beginnt dann nach der Einleitung die eigentliche mathematische Bearbeitung. Und das war eben sozusagen ein schwierig vorzustellendes und nachvollziehbares System. Und das hat eben dann Soiré sozusagen, diese Kenntnisse brachte Soiré mit. Das hat ihn interessant gemacht.
Gibt es zufällig irgendwie, Soiré hat es vielleicht auch beschrieben, ein erstes Zusammentreffen, das irgendwie besonders war? Oder die haben sich einfach zwangsläufig irgendwie getroffen, logischerweise dann?
Sie haben das, aber wir kennen den Tag natürlich. Es war der 21. September 1822, wo man sich getroffen hat zum ersten Mal. Was da passiert ist, habe ich jetzt vergessen, weiß ich nicht mehr. Aber man kann es datieren ab diesem Tag und es setzt dann auch ein Briefwechsel ein, trotz der Nähe, also Hof und so weiter. Und trotz der, Soiré war häufiger Gast in Goethes Haus am Frauenplan. Und wir denken ja bei Gesprächen mit Goethe, denken wir ja nicht an Soiré, sondern wir denken an Eckermann. Eckermanns Gespräche, ein berühmtes Buch, laut Nietzsche eines der besten Bücher deutscher Sprache, aber vieles davon, obwohl Eckermann natürlich auch häufiger Gast in dem Haus war, aber vieles davon hat Eckermann von Soiré übernommen, manchmal auch ohne es zu kennzeichnen, hat das literarisch, dokumentarisch verarbeitet. Was wir bei Soiré auch und ursprünglicher fast finden, und schon deswegen ist das Buch von Soiré, 10 Jahre bei Goethe, ein wichtiges Quellenwerk, kann man fast sagen. Ja, aber Soré war nicht nur Mineraloge, sondern der war auch durch seine feinfühlige Art, seine zurückhaltende Art, ein von Goethe sehr auch menschlich geschätzt Freund, kann man fast sagen. Freund, so spricht er ihn auch an. Es ist natürlich immer die hierarchische Distanz da. Das ist auch
von dem fast 30-Jährigen zum auf genau, die zum 80-Jährigen zugehenden.
Ja, zum 70 bis ja. 80-Jährigen, genau.
Okay. Wie hat er ihm denn jetzt, außer in Gesprächen, wie hat er ihn denn konkret unterstützt? Wie hat er ihm geholfen?
Also zum einen ist Soré immer wieder Überbringer von Stücken, von Stufen, von Mineralien. Auf den Reisen, die Soré macht, finden sich eben solche Stücke in der Sammlung. Sind bis heute nicht genau untersucht, was das ist, aber es finden sich im Briefwechsel immer wieder Angaben, was er mitgebracht hat und dass das eben für Goethe ist und das hat Goethe sehr interessiert. Also das ist das eine, also er liefert sozusagen. Zum anderen hat er Teile der Sammlung untersucht und geordnet und beschriftet und vor allem einen kleinen Katalog dazu gemacht, auf Französisch, den Goethe auch veröffentlicht hat. In seiner Zeitschrift zur Naturwissenschaft überhaupt gibt es dann so einen Katalog Raisonné, der Varietäten der Amphibole, Pyroxene, Augite vom Wolfsberg in Böhmen veröffentlicht. Goethe natürlich unter Sorés Namen in seiner Zeitschrift findet sich. Dieser Katalog findet sich natürlich auch dann in den gesammelten Werken wieder, wenn sie diese Zeitschrift zur Naturwissenschaft überhaupt wiedergeben.
Die Stücke, die er mitgebracht hat, könnt ihr die alle zuordnen, weil er die halt dann...
Nein, das ist auch eine zukünftige Aufgabe.
Das heißt, die liegen irgendwo in der Schublade und ihr wisst noch gar nicht genau.
Genau, das kann man in Einzelnen kann man sagen, ja, das ist das, in anderen ist es halt zweifelhaft, wie das oft so der Fall ist.
Okay, das heißt, er war dann auch da auf der im Böhmischen, auf der Vulkankuppe am Wolfsberg?
Das glaube ich nicht, dass er selber dort war, sondern, oder das weiß ich nicht, aber ich nehme nicht an, dass er dort war, sondern er hat aufgrund seiner Kenntnisse das geordnet.
Okay.
Das sind schon mehrere Aspekte der Mitarbeit, wenn du so willst. Also das Liefern, das Katalogisieren und so weiter. Wichtiger dritter Punkt ist die Botanik. Die muss jetzt auch langsam sozusagen ins Spiel kommen. Die Botanik, Soré war Mitarbeiter in einem für Goethe sehr wichtigen Projekt, nämlich in dem Versuch, die Metamorphose der Pflanzen ins Französische zu übersetzen und erneut zu publizieren. Also 1790 ist ja die Metamorphose der Pflanze erschienen. Jetzt sind viele Jahrzehnte ins Land gezogen, es hat sich viel getan in der Botanik. Goethe möchte gerne das nochmal publizieren, mit den zusammengestellt mit seinen Ausführungen, was bisher in der Botanik passiert ist. Und er möchte das gerne in einer der führenden, in vielleicht der führenden Wissenschaftssprache seiner Zeit, also was wir heute ins Englische übersetzen würden, ist dann das Französische. Und dazu ist Frédéric Soré der richtige Mann, als muttersprachlicher Franzose. Also als französischer Muttersprachler, Franzose ist er nicht. Ja, bietet er sich an und das Projekt zieht Goethe dann mit ihm
durch. Würde sich eigentlich auf Französisch unterhalten oder auf Deutsch oder auf was auch immer?
Gute Frage, das weiß ich auch nicht. Siehst du da? Ich nehme an, das war beides gemischt, denn Soré konnte natürlich auch sehr gut Deutsch. Goethe konnte sehr gut Französisch, also es war beides möglich. Das Buch 10 Jahre bei Goethe ist ursprünglich auf Französisch erschienen, dann ist erst ins Deutsche übersetzt worden. Also Frédéric Soré hat das auf Französisch geschrieben. Wir lesen das natürlich auf Deutsch jetzt. Und erstaunlicherweise hat Soré ja im Französischen scheint er relativ wenig Wirkung entfaltet zu haben, wenn man das daran ablesen möchte, dass es nicht mehr einen französischsprachigen Wikipedia-Artikel zu ihm gibt, aber immer einen deutschen.
Wie muss ich mir das vorstellen bei den Mineralien? Also der saß bei Goethe im Haus und hat sich die Mineralien angeguckt, die es so gab, und hat sie sortiert und hat beschriftet und hat Notizen dazu gemacht und hat gesagt, okay, das ist jetzt so und so, und der deswegen muss er in die Gruppe, und oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also Sorey hat begonnen hat es mit Diamanten. Und zwar hat Goethe ja bekanntlich mit Diamanten gehandelt, ist jetzt zu viel gesagt, aber er war als Mineraloge, Geologe, wie auch immer man das genau jetzt bezeichnen will, und das Verantwortliche für die Bergwerke, natürlich auch ein Ansprechpartner, wenn der Herzog seine Edelsteine gekauft hat. Dann wurde Goethe da auch hinzugezogen. Goethe selber hat ja zwar auch Edelsteine gehabt in seiner Sammlung, aber jetzt keine wertvollen Diamanten. Diese Käufe hat er sozusagen für den Herzog abgewickelt, genau.
Genau. Hallo, hallo. Das war das Letzte, was ich von Thomas gehört habe. Du bist gerade weg. Ich höre dich gar nicht mehr. Moment, vielleicht hier ist auch mein... Dann hat uns das Internet einen Streich gespielt und die Verbindung gekappt. Hallo, hallo. Ich höre dich nicht. Ich sehe, dass du noch sprichst. Wir haben dann nochmal neu angefangen. Viel Spaß beim Weiterhören. Wir waren bei den Diamanten. Mhm. Du sagtest, der Herzog hat Goethe, wenn es um Edelsteine ging, immer wieder zur Rate gezogen. Aber in der Sammlung von Goethe gibt es ja eigentlich keinen Diamanten, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ihr habt nur so einen, der sieht aus wie ein Diamant, ist aber kein Diamant.
Ja, der ist als Diamant beschriftet. Also es gibt einen Diamanten, aber der ist eben nicht echt. Vielleicht muss man so sagen. Aber das wissen wir erst seit ein paar Jahren nach einer Untersuchung, dass... Der geht als Diamant natürlich bei Goethe durch und auch die letzten 200 Jahre fast.
Okay. Tja, so schnell wird man arm.
Ja,
von einem Moment auf den anderen.
Aber, genau. Aber es ist bezeichnend, dass die Sammlung mit ihm beginnt. Ja. Also das ist das Objekt 111 sozusagen.
Ah, okay.
Ja. Ja. Als härtestes Mineral und als Beginn der mineralogischen systematischen Sammlung ist natürlich ein Diamant da. Aber kein echter.
Gut. Da warst du beim Aufbau oder wie war das? Genau.
Genau. Und wenn Goethe sich damit jetzt im Namen des Herzogs beschäftigt, dann zieht er ab 1822 eben oder in dem Jahr 1822 den Frédéric Sorey heran, der als Kristallograph dann natürlich jetzt das besonders gut Auskunft geben kann. Und damit beginnt auch der Briefwechsel, der dann eben das Thema Diamanten hat. Und das ist der Ausgangspunkt. Briefwechsel haben wir noch nicht erwähnt, aber es gibt eben einen Briefwechsel zwischen Goethe und Sorey. Oder es gab ihn, der ist auch ediert, 1877, aber er heißt nur Goethes Briefe an Sorey, und das völlig zu Recht, das ist nämlich kein Briefwechsel. Die Briefe Soreys sind nämlich verloren, es sind nur die Briefe Goethes erhalten. Ob es alle sind, wissen wir nicht genau, aber es scheinen weitgehend vollständig zu sein. 106 Briefe sind erhalten und die 200 Briefe Sorey sind nach Soreys Tod verbrannt worden oder vernichtet worden von den Erben Soreys mit vielen anderen Papieren Soreys. Ja, deswegen ist es eigentlich kein Briefwechsel, sondern nur Goethes Briefe an Sorey, aber es ist trotzdem einer der interessanten späten Briefe, so wie ähnlich wie die Briefe Sternbergs. Der Briefwechsel Sternbergs Sorey in die letzte Jahrzehnt von Goethes Leben.
Und sagen wir mal so, wie ist das eigentlich? Also ihr habt diese Briefe, 100 Briefe ungefähr, Goethe, Sorey.
Ja.
Und die sind schon alle, die hat schon mal jemand alle durchgearbeitet und dann in einem Buch zusammengefasst.
Genau.
Und das
Hermann Ude hat die zusammengefasst und 1877 ediert. Das war ein früher Literaturwissenschaftler, wenn man so will, aus einer Dynastie von Goethe-Forschern und Literaturwissenschaftlern. Und der hat auch noch die Nachfahren Soreys kontaktiert und schreibt dann eine schöne Einführung zu diesen Briefen. Genau, aber natürlich sind die nicht nach philologischen Maßstäben 1:1, wie man das heute machen würde, ediert worden.
Wie will man das heute machen?
Naja, indem du einfach alles, was du noch in Handschriften hast, abgleichst Und das 1:1 mit der Rechtschreibung, mit der Zeichensetzung in einer kommentierten Ausgabe für logisch getreu wiedergibst. Also wir sind ja da in der Frühzeit der Philologie, wenn man so will, wo es mehr darauf ankam, einen vereinheitlichten Text wiederzugeben. Das ist ja sozusagen auch eine der Vor- und Nachteile der Weimarer oder Sophienausgabe, dass hier normierend eingegriffen wurde in den Text. Heute würde man jeden Eingriff in den Text akribisch kennzeichnen. Ne?
Also normierend eingegriffen heißt an die
Rechtschreibung.
An die Rechtschreibung.
Genau, wenn du ein Komma setzt, würdest du das sozusagen auch noch angeben heute. Na, damals machst du das, um den Text lesbar zu machen. Du normierst auch die Eigennamen. Ja. Damals würdest du heute auch nicht machen. Wenn man sich anschaut, wie frühe Briefeditionen oder Briefe von Humboldt wiedergegeben sind, da werden oft ganze Passagen ausgelassen, ohne dass man das kennzeichnet. Also da weißt du gar nicht, dass hier was fehlt. Beziehungsweise es werden Personennamen nicht wiedergegeben, weil die ja zum Teil damals noch leben. Und wir Überlebende berichten, heute ist es uns weniger wichtig, ob da jetzt eine Person aus dem 19. Jahrhundert in ihrem Privatleben sozusagen Angaben wiederfindet. Aber damals war, muss man auch Verständnis haben dafür, damals war das eben schon ein Thema. Ne? Vor allem, wenn das Fürsten waren. Ne?
Das heißt, von diesen Briefen, da gibt es diese Bearbeitung und Dokumentation aus dem 19.
Genau,
Jahrhundert.
1877.
Aber es hat dann nicht später dann nochmal, also das schreit ja dann danach, dass dann irgendwann, was weiß ich, jetzt hier im 20. Jahrhundert oder noch später jemand sagt, okay, wir müssen jetzt mal wirklich die Originalversion verschriftlichen. Genau. Also, hat dann wahrscheinlich irgendwann mal jemand gemacht.
Es gibt ja
oder?
Eine Briefausgabe von Goethes Briefen, die noch nicht vollständig ist, die irgendwann in den 1820er Jahren jetzt voranschreitet und die, wo das eben alles passiert, logisch.
Ja, dann wird das gemacht.
Oder wurde gemacht, oder wird es gemacht.
Ja, okay. Okay, ich war dabei, genau, ich hatte gefragt, wie das so ganz konkret aussieht. Der sitzt bei Goethe vor den Mineralien und sortiert und annotiert und... Hat er auch beschriftet?
Es gibt auch Beschriftungen und eben auch diesen handschriftlichen Katalog gibt es, der dann publiziert wurde. Und man kann sich das so vorstellen, dass der einfach in der Sammlung war. Oder natürlich oft auch am Tisch und dann auch das Privat- und Familienleben miterlebt hat, zum Essen geladen wurde und so weiter. Oder eben im Arbeitszimmer bei der Übersetzung der Metamorphose der Pflanzen dann mit dem Sekretär oder wer auch immer da mitgeschrieben hat, dann zu dritt oder vielleicht auch sogar zu viert im Arbeitszimmer war. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Sprechen wir noch mal kurz zur Metamorphose der Pflanzen. Das ist ja ein ewiges Thema für Goethe. Goethe denkt da ja auch drüber nach, entwickelt das weiter. Ist ja nichts abgeschlossen sozusagen in Goethes Leben. Und in der Spätphase des Nachdenkens über die Morphologie der Pflanzen entwickelt Goethe von Martius, dem Brasilienreisenden und Botaniker aus München, von Martius oder mit ihm gemeinsam die Idee der Spiraltendenz. Und das ist ein Formprinzip, das über die eigentliche Metamorphose hinausgeht, also wo alles aus dem Blatt abgeleitet wird. Müssen wir jetzt nicht genauer, da könnten wir mal eine eigene Folge dazu machen. Aber Goethe möchte sozusagen der Wissenschaftswelt das nochmal präsentieren, diese Metamorphose der Pflanzen mit den Weiterentwicklungen und auch seine eigenen botanischen Forschungsergebnisse oder sein eigenes botanisches Nachdenken präsentieren im Rahmen der Wissenschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte. Ja. Und dazu plant er eben eine zweisprachige Ausgabe, Deutsch und Französisch, braucht Soré dafür als den Franzosen, der das französisch-muttersprachigen, der das organisiert und übersetzt. Sorry, übersetzt auch den Text. Goethe liest ihn dann und dann besprechen sie sozusagen, streicht das auch an. Auch Riemer ist damit beteiligt, der auch eine Art Helfer und Sekretär, auch eine sehr interessante Figur. Besprechen das dann Zeile für Zeile und Anmerkung für Anmerkung durch. Goethe kann ja, wie gesagt, sehr gut, selbst Französisch. Und ja, und planen ein größeres Werk, das sie bei Cotta verlegen wollen. Es kommen aber leider viele Dinge dazwischen, nämlich der Tod, wenn man so will. Also,
das heißt, die sind hier rausgekommen, die französische?
Doch, doch, natürlich ist es rausgekommen. Also es beginnt eigentlich schon mit dem Tod, nämlich Goethe schließt ja den Wilhelm Meister, und zwar die Wanderjahre ab, und dann stirbt Karl August und Goethe zieht sich nach Dornburg zurück und beschäftigt sich dort, lebt da fast alleine im Dornburger Schloss. Wenn man es aber genau schaut, so allein war der gar nicht, sondern hatte dort immer wieder befreundete Wissenschaftler und sonst jemanden zu Besuch. Aber der Schwerpunkt seiner dortigen Beschäftigung ist eben die Botanik. Weinbau, alles, was ihn da interessiert, um da vom Tod des, letztlich war Karl August ja ein Freund, der Herzog war ja ein Freund, den er kennt, seit er 26 Jahre alt ist. Ja. Also war ein schwerer Schlag. Und da plant eben er das große Werk mit der Hilfe von Soiree. Es wird ein zweiter bedeutender Genfer Botaniker, nämlich Condol, gelesen und rezipiert. Augustin Pyram de Condol war ein bedeutender Botaniker, der auch den Botanischen Garten in Genf gegründet hat. Und Goethe übersetzt auch ein Kapitel eines Werks von Condol aus der Organographie, aus dem Französischen. Also er rezipiert das ganz genau. Ist sozusagen auch seine Einarbeitung in diese französischsprachige Welt der Botanik. Und somit steht mit dem Tod von Karl August geht das eben fast los, kann man sagen. Und es ist ein umfangreiches Werk geplant. Ja. Also 400 Seiten soll es haben. Cotta gibt schon einen Vorschuss. Dauert aber alles länger als geplant und gedacht. Und es kommt wieder der Tod dazwischen, nämlich August von Goethe stirbt ja 1830 und auch der Vater von Soiree selber liegt im Sterben. Soiree muss abreisen, während sie an diesem Band arbeiten, um den Vater dann noch zu sehen, nach Genf und so weiter. Also es wird jedenfalls nichts aus diesem umfangreich geplanten. Es wird eine viel kleinere Fassung, die 200 irgendwas Seiten hat, also die gute Hälfte. Cotta verlangt dann noch Geld zurück sozusagen von dem Vorschuss, noch nach Goethes Tod, weil das eben viel kleiner
wurde,
diese Ausgabe. Genau. Also mit diesen ganzen Schwierigkeiten im hohen Alter,
um die zu kämpfen,
wird diese Ausgabe aber trotzdem etwas, nämlich nicht nur diese zweisprachige Ausgabe, sondern auch Texte von Goethe, über die, ich müsste jetzt den genauen Titel nachschauen, der Verfasser teilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit, also etwas, was Goethe schon in anderer und viel kürzerer Form mal veröffentlicht hat, ist dem vorangestellt oder hinten nachgestellt, besser gesagt, dann ein Aufsatz oder ein Beitrag über die Spiraltendenz und noch andere Themen. Also es ist eigentlich ein umfassender Beitrag, wo Goethe nochmal mitmischen möchte, was die Botanik seiner Zeit betrifft, denn diese Leistung ist auf diese stolz.
Und ist der Text der Metamorphose jetzt wesentlich anders als in der ersten Variante? Hat er die nochmal, ist eigentlich dieselbe in Französisch und so aktuellere Sachen hat er dann ergänzt als zusätzlicher Artikel?
Genau, man muss dazu sagen, im Jahr 1829 erscheint unabhängig von Goethe ohnehin schon eine französische Ausgabe, ungefragt quasi. Kommt also dazwischen, aber davon lassen sie sich ja nicht behindern. Die haben 28 begonnen, das zu planen und zu machen. Und ja, es haben zwar andere, also Humboldt zum Beispiel, der ja wirklich Goethe-kritisch war in vielen Dingen, haben die Metamorphose der Pflanze aber geschätzt, die Geologie bekanntlich nicht und auch Goethes Farbenlehre ja auch nicht. Aber die Metamorphose der Pflanze hat Humboldt zum Beispiel sehr geschätzt, als große naturwissenschaftliche Leistung Goethes. Umso erstaunlicher ist, dass die Wirkung dieser Ausgabe dann relativ gering ist, ziemlich bescheiden. Eigentlich wird sie nur im Umkreis Goethes und bei befreundeten Botanikern wahrgenommen und auch positiv rezensiert. Ansonsten eben wenig. 1831 erscheint sie, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das Jahr. Wir sind ja da schon in den letzten Monaten, im letzten Jahr von Goethes Leben.
Was glaubst du, woran das liegt? Einfach, ist vielleicht auch bei Goethe so, dass ein Mann, der mit 80 einfach auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist oder einfach in den Kreisen, die dann inzwischen übernommen haben. Also es gibt ja auch immer so, auch in Wissenschaftskreisen, so Generationen von Wissenschaftlern und jetzt ist eine neue Generation dran, die haben mit Goethe einfach vielleicht nicht mehr so viel zu tun oder so.
Ich weiß es nicht genau. Ich denke, dass es sowas gewesen sein muss. Wenn du ein Werk publizierst, das wäre heute ja noch viel schwieriger, denke ich, das schon 30 Jahre und noch mehr alt ist, auch wenn du einen großen Namen hast, ob das jetzt große Wirkung entfaltet in den Wissenschaften, kann man ja vielleicht fast bezweifeln. Wahrscheinlich geht es in diese Richtung.
Was wurde aus Frédéric Soré?
Frédéric Soré ging nach dem Tod von Goethe, war ja noch einige Jahre in Weimar, bis dann Karl Alexander großjährig wurde. Damit war seine Stelle als Erzieher beendet und er ging nach Genf zurück. Hat dort Genfische Republik mitgemischt im politischen Leben, war da sehr engagiert. Es ist eigentlich eine komische Situation. Ja. Wir haben einen fast überzeugten Republikaner als Erzieher an einem Fürstenhaus, als Schweizer, ja ohnehin auch den deutschen Verhältnissen, vor allem französischsprachiger Schweizer, ja auch ein bisschen fremd gegenüberstehend. Umso erstaunlicher ist es, dass das Fürstenhaus selber so einen Mann herangezogen hat, überhaupt zur Erziehung. Finde ich erstaunlich, finde ich eigentlich beeindruckend, kann ich fast sagen. Erklärt vielleicht auch die Liberalität nicht nur dieses Hauses, sondern auch Soré selber war ja liberaler. Ja. Ich meine, sein Großvater selber, wer Jeremy Bentham übersetzt, gehört auch zu den Liberalen, würde ich sagen. Das ist eine Traditionsreihe, die es in der deutschen politischen Kultur nicht so gibt. Die wird alles links und rechts eingeteilt. Aber diese große Strömung des Liberalismus, wie es es vor allem im Englischen, aber auch im französischsprachigen Bereich gibt, die gibt es hier ja so nicht. Oder könntest du auf Anhieb einen liberalen Philosophen des 18., 19., 20.
nennen? Da fällt mir spontan nicht so viel ein. Mir will gar keiner einfallen wahrscheinlich.
Ja, vielleicht ist es Wilhelm von Humboldt, ja. Vielleicht ist es Benjamin Constant. Okay. Also diese Leute gehören dahin. Oder eben die englischen Liberalen. Spielt dort eine ganz andere Rolle. Dafür gibt es ja auch nicht einen englischen Sozialismus in dem Punkt. In dem Sinn gibt es jetzt auch nicht. Oder nicht so. Vielleicht haben wir da auch Widerspruch bei unseren Hörern, aber ich würde das mal so im Vergleich zum Deutschen mal, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied im politischen Umfeld, im politischen Denken der Zeit. Wenn man den Briefwechsel liest, das Politische spielt ja gar keine Rolle. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls, das ist Soré. Wir haben eine der großen Leistungen von Soré noch gar nicht behandelt. Soré war eben Numismatiker.
Aber erst nachher
und vor allem erst, also Haupttätigkeit war erst nachher. spezialisiert war er, und das finde ich auch sehr interessant, auf orientalische Numismatik.
Wir müssen kurz erklären, was Numismatik ist.
Ja, die Münzkunde, also so das, ja, ja, würde ich doch wohl so sagen, oder das wissenschaftliche Sammeln von, ja, Münzen. Soré hatte selbst eine große Sammlung, die so bedeutend war, dass sie dann nach dem Tod von Soré angekauft wurde von Weimar. Dazu muss man sagen, das Fürstenhaus in Weimar und Soré in Genf, die blieben immer in Verbindung. Noch in den Wochen vor Sorés Tod kam dann der Schüler Karl Alexander, regierender Fürst bereits, zu Soré, hat ihn da besucht. Also das heißt, könnte man daraus schließen, war ein guter, ja, Lehrer, der einen großen Eindruck gemacht hat. Und
die haben sich immer wieder gerne gesehen. Und
die haben sich, ja, gemocht sozusagen, war Soré natürlich zu Recht auch stolz drauf. Die Sammlung wurde angekauft, wir waren ja bei den Münzen, ist heute Grundlage für das orientalische Münzkabinett Jena, also eine bedeutende historische Münzsammlung.
Wieso eigentlich erst nach dem Tod von Goethe? Ich meine, gibt es irgendwie einen konkreten Anlass, warum er angefangen hat, sich um Münzen zu kümmern, oder weiß man das?
Also man weiß es wahrscheinlich, okay, ich weiß es nicht so genau. Münzen sind, Goethe hat ja selber eine Münzsammlung, Münzen und Medaillen.
Die haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Natürlich nicht, die gehört auch nicht zu meiner Ägide, weil sie nicht naturwissenschaftlich ist. Ja, wir sind halt spezialisiert, ja, und warum soll ich über Dinge erzählen, wo ich nicht firm bin?
Was mich kurz auf den Gedanken bringt, welche Art von Sammlungen hat eigentlich Goethe noch, welche Art von Sammlungen jenseits der Naturwissenschaft hat er eigentlich noch? Er hat Münzen gesammelt, weißt du?
Also natürlich eine Kunstsammlung, also Gemälde und Grafiken. Das ist eine sehr große Sammlung, 28.000 Objekte. Dann hat Goethe natürlich noch eine Münzen- und Medaillensammlung. Also Goethe hat eine Sammlung von Papstmedaillen, Papstporträts zum Beispiel. Aber auch David d'Angers hat ihm in den letzten Jahren seines Lebens eine Medaillensammlung von Pariser Köpfen quasi geschickt. Okay. Wo so die Crème de la Crème der 1820er Jahre in Paris abgebildet ist, von einem bedeutenden, ja, Künstler. Goethe hat auch Büsten gesammelt. Goethe hat natürlich auch Autographen, ja, gesammelt, hat also Autographen vieler seiner großen Zeitgenossen von Beethoven abwärts, okay, sozusagen.
Autogramme gesammelt, guck an.
Nein, Autographen.
Was ist also der Unterschied? Wirklich,
naja, Autogramm ist nur die Unterschrift, aber das Autograph ist, was weiß ich, Akten, ja, Briefe,
okay, ja, gut,
Schriftstücke, sowas. Sind natürlich auch die Autogramme, ja, drauf, ja, klar. Er hat natürlich auch Notenautographen gesammelt. Also hatte Noten, Handschriften von Mozart, Beethoven und so weiter. Und wenn der junge Mendelssohn zum Klavierspielen, ja, kommt, dann legt ihm Goethe, das muss ich mal vorstellen, ein Autograph von Mozart, ja, vor. Ohne das natürlich Mendelssohn zu sagen, der das aber kennt, weil er so gut ist, am musikalischen Duktus und in der Handschrift. Aha. Und besonders fies, oder von Karl Philipp Emanuel Bach liegt dem, glaube ich, auch. Ich glaube, das war der richtige Bach, den ich jetzt, ja, genannt habe. Aber eben auch von Beethoven. Und Beethoven-Autographen sind ganz schwierig zu lesen, bekanntlich, wenn man die mal, aha, gesehen hat, weil die Idee sich da in diesem Notenautograph erst, ja, verwirklicht. Und Mendelssohn konnte das vom Blatt abspielen, ja, versteht also den musikalischen Gedanken dahinter und sagt auch, das kann nur Beethoven, ja, sein. Also solche Dinge hängen an, boah, diesen Autographen dran.
Das heißt, da sitzt Mendelssohn am Klavier.
Genau.
Und Goethe gibt ihm ein Blatt mit Noten drauf, original, ja, von Beethoven.
Und von Mozart.
Und von Mozart.
Und von Bach.
Und von Bach. Mein Gott.
Ja. Also der junge Mendelssohn kommt mit Zelter nach Weimar, so muss man, ja, sich das vorstellen. Goethe kauft für diesen Anlass schon vorausblickend, kann man fast sagen, ein Klavier von Streicher. Du weißt, die Streicher war, also der Mann Streicher war ein Freund von Schiller, die sind gemeinsam geflohen da aus Württemberg. Das ist eine lange Geschichte, gehört zu Schillers Leben. Dieser Andrea Streicher heiratete dann die Nanette, lassen sich in Wien nieder und gründen das berühmtes Institut, ja, wenn man so will, wo die berühmten Streicherklaviere hergestellt sind. Und ein solches berühmtes Klavier, das alle gespielt haben, auch Beethoven und so weiter, hat besorgt sich auch Goethe. Dieses Klavier ist erhalten, das steht immer noch im Wohnhaus. Und als dann Mendelssohn kommt, weiß nicht genau, wie alt er war, 10
so
oder
12. Jung. Okay.
Der junge Mendelssohn bereits als Genie da von Zelter unterstützt. Die kommen aus Berlin und das ist natürlich, wird natürlich von Goethe vorbereitet. Und Mendelssohn zeigt eben, was er kann. Und dann sagt Goethe, aber das kannst du vielleicht nicht spielen und so. Und dann spielt er eben ein Autograph nach dem anderen. Und dann wird das schwierigste Autograph geholt. Das ist eben das von Beethoven. Also am schwierigsten zu lesen. Ja, also die Bewunderung ist allgemein, kannst du dir
Gewalte
vorstellen.
Gewalte Genialität so. Auf einem Quadratmeter.
Ja, und Mendelssohn stirbt ja auch sozusagen jung, ähnlich wie Mozart. Hm.
Okay, ja. Zurück zu Sourie.
Nein, und zurück zu dem, was Goethe noch gesammelt hat.
Ja.
Wir sind noch lang, wir sind ja dann
fertig. Kurze Frage. Das heißt, er hat Münzen gesammelt, aber eben nicht numismatisch, weil dann hätte man es ja zur wissenschaftlichen Sammlung packen können, oder?
Naja, was heißt wissenschaftliche Sammlung? Diese Einteilung, die stammt ja von uns. Also natürlich hat Goethe Schränke, die ausschließlich seiner Münzsammlung vorbehalten sind. Und er hat auch Bronzen gesammelt, also antike Bronzen, Kleinstatuen. Da sind auch viele Fälschungen darunter, auch was aus der Renaissance und so weiter. Er hat auch Daktylotheken gesammelt.
Was
ist das? Also das sind Abgüsse von, es gibt Abgüsse von Objekten, die extra für sowas hergestellt werden, wo antike Darstellungen, mythologische Darstellungen für eigene Sammler angelegt werden, um die Motive der Antike weiterzugeben, sozusagen. Kannst du den ganzen, also Daktylos heißt Finger, also die sind winzige, fingerkleine Objekte, die in eigenen Büchern oder Buchregal, also eine Mischung aus so konvolutartigen Dingen da zusammengetragen werden. Das war ein Hobby des 18. und 17. Jahrhunderts.
Ich weiß nicht, wieso mir fallen gerade Panini-Bilder ein.
Im Prinzip sowas. Ja. Genau, okay. Im Prinzip sowas. Nur geben tun sie nicht. Ne? Und es sind doch keine Fußball.
Gut. Ja, jeder hat so seine, in jeder.
Ja.
Seine Helden in seiner Zeit.
Genau, also es sind unendlich viele Sammlungen, auch die Autographensammlungen sind natürlich, auch wenn das Naturwissenschaftler sind, sind natürlich nicht bei mir, sondern die sind im Goethe-Schiller-Archiv.
Ach so, ja klar, okay.
Goethe war ein großer Sammler von fast allem. Also man kann eher angeben, was er nicht gesammelt hat.
Er konnte nichts wegwerfen.
Genau, wir haben ja auch eine Schädelsammlung. Ja, genau. Also einer dieser Schädel kommt übrigens auch in dem Briefwechsel von Goethe und Soiré vor. Wahrscheinlich ist es der Schädel von Van Dyck, wo Goethe ganz begeistert...
Der aber nicht ist, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Wo Goethe ganz begeistert sagt, es ist mir ein wohlerhaltener Schädel zugekommen. Einem vor etwa 200 Jahren bedeutenden Mann soll er angehört haben. Also Goethe glaubt das selber nicht. Wahrscheinlich ist es Van Dyck, es wird im Brief jetzt nicht erwähnt, aber der kommt im 1830 und Goethe berichtet stolz... Es ist ein sehr schöner Schädel nach Galls Lehre und sonstigen von mir geprüften physiologischen Grundsätzen, gar ausdrücklich und zusagend. Und dieser Schädel wäre, damit versucht Goethe Soiré wieder ins Haus zu locken, eine angenehme Vergleichung und Unterhaltung würde der veranlassen, zum Beispiel. Also über sowas hat man sich unterhalten im Haus Goethes, über diese Sammlungen und eben mit einem Mann der Naturwissenschaften wie Soiré eben auch über Schädel. Und das macht es eben das interessant, den Briefwechsel zu lesen, weil viele dieser Details da vorkommen. Goethe äußert sich dann im Briefwechsel auch über die Natur, wie er sich die Natur vorstellt, wenn Bücher kommen und geologische Bücher, die er mit Soiré bespricht, zum Beispiel als ein Buch über die Lagerstätten von Gold und Platin im Uralgebirge ankommt, da ist Goethe ganz begeistert davon. Und sagt, das ist von Moritz von Engelhardt das Buch. Und die Erklärungen, die da dieser Geologe gibt, in seinen ganzen Erklärungen ist nicht das Mindeste Gewaltsame, sondern man sieht die Natur, wie sie still wirkt und wie ich sie liebe. Also diese Idee dass der neptunistischen Weltordnung, wo es keine oder wenig Katastrophen gibt, das schätzt Goethe auch bei anderen.
Du hast gesagt, von den Briefen Sorés ist nichts oder wenig erhalten, aber hat sich Soré auch zum literarischen Werk irgendwie geäußert? Oder ist es ein reines, oder ist es eher so, dass Goethe froh war, dass er jemanden hat, mit dem er eben über seine ganzen wissenschaftlichen Dinge sprechen konnte und deswegen hat er mit ihm wahrscheinlich gar nicht über die...
Also Goethe hat natürlich viele Leute gehabt, mit denen er über Wissenschaft sprechen konnte. Aber die Kristallographie und Mineralogie war natürlich sozusagen, Soré war ja immer da, ne? Also immer in Weimar, was ja nicht alle anderen, also Trebra, Werner, die waren ja, Sternberg, die waren ja höchstens zu Besuch hier. Also bei Trebra ist zum Teil, der war am Anfang in Weimar. Wenn wir was über Literatur wissen wollen, müssen wir eben zu diesem Buch 10 Jahre bei Goethe von Soré schauen und das ist so umfangreich, da finden wir sehr, sehr viel davon. Das ist vielleicht ein schöner Abschluss, wenn wir jetzt über Soré nachdenken. Da gibt es natürlich vieles zur Politik, zum Alltag, zum Leben am Hof, aber auch zur Literatur. Wenn wir uns anschauen, Goethe schreibt ja da gerade am zweiten Teil des Faust, als Soré kommt, er schreibt am Wilhelm Meisters Wanderjahren, bevor er dann sich nochmal den Naturwissenschaften zuwendet. Und viele berühmte Zitate aus dem zweiten Teil des Faust finden sich in ganz anderer Form oder in ähnlicher, verwandter Form oder irgendwie dazwischen wieder in den Gesprächen mit Soré. Zum Beispiel dieses schöne Zitat, eines meiner Lieblingszitate aus Faust 2, den liebe ich, der Unmögliches begehrt. Nicht? Das ist diese Szene, wo Faust zu Chiron kommt und sagt, er möchte Helena kennenlernen, die schönste Frau der Welt, die schönste Frau aller Zeiten, die auf dem Rücken des Kentauren ja geritten ist. Und der Kentaur versucht, ihm das irgendwie möglich zu machen. Das geht aber nur mit einer Seherin, mit Hilfe einer Seherin. Und die sagt dann, als sie das hört, dass er Helena kennenlernen möchte, ja, den liebe ich, der Unmögliches begehrt. Und das findet sich eben bei Soré wieder, wo Soré Goethe zitiert, 1823, das hat Goethe am 22. Dezember 1823 gesagt, man muss Unmögliches begehren, um das Mögliche zu erreichen, lauteten seine Worte. Ja. Und der Zusammenhang ist aber ein ganz anderer, nämlich es geht um Banknotenfälschungen in Genf oder in Böhmen und dass man in der Kalligraphie sehr gut sein muss, um solche Fälschungen dann machen zu können. Und in dem Zusammenhang ist das Unmögliche, das begehrt wird und das Mögliche erreicht wird. Und so gibt es ganz viele Beziehungen zur Literatur, die aber manchmal auch unterirdisch sind.
Unterirdisch jetzt im Sinne von?
Dass sie nicht klar ersichtlich sind. Dass man das eins zu eins, weil wer denkt denn, wenn er das jetzt liest, sofort an Faust 2, weiß ich nicht. Goethe äußert sich über sehr viele auch private Dinge. Das finde ich auch faszinierend. Zum Beispiel über den Tod. Goethe hat ja ein sehr ambivalentes, seltsames... Wir machen irgendwann mal eine eigene Folge dazu, aber Goethe 1830 überliefert eben Soré einen Ausspruch von Goethe über den Tod, wo er zu Soré sagt, da haben Sie recht, antwortete Goethe, und solange es Tag ist, werden wir kämpfen. Solange man schafft, hält man Stand, aber es kommt die Nacht, die lange Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Also der Tod als die lange Nacht und das Lebendigsein heißt wirken, arbeiten,
machen,
schaffen, was tun. Das ist eine Form des Standhaltens.
Und der Mann ist 80.
Und der Mann ist über 80 bereits und möchte das auch bis zu dem, was er die unbestimmte Stunde nennt, hat er vor, das zu tun. Ne? Ja, und von Soré stammt auch der berühmte Ausspruch, oder vielleicht ist er gar nicht so berühmt, aber vielleicht sollte er auch berühmter sein, ich weiß es nicht, wo Goethe dann resümiert, was seine Lebensleistung ist und wo er das alles her hat und wie er das alles geschafft hat. Und Goethe kommt ja, wird uns manchmal als Genie präsentiert, auch dieser Geniebegriff, der stammt ja auch von ihm, oder nicht, stammt nicht von ihm, aber der hat ihn ja maßgeblich befördert, dass der Einzelne groß auf so vielen Gebieten etwas schafft. Und Goethe relativiert das aber selbst, indem er eben sich selber als Kollektivwesen bezeichnet. Ich lese das mal vor, wie das bei Soiré heißt, auf Französisch, aber in der deutschen Übersetzung, wo Goethe sich fragt, was bin denn ich selbst? Was habe ich denn gemacht? Dann kommt das Resümee. Ich sammelte und benutzte alles, was mir vor Augen, vor Ohren, vor die Sinne kam. Zu meinen Werken haben Tausende von Einzelwesen das Ihrige beigetragen. Toren und Weise, geistreiche Leute und Dummköpfe, Kinder, Männer und Greise. Sie alle kamen und brachten mir ihre Gedanken, ihr Können, ihre Erfahrungen, ihr Leben und ihr Sein. So erntete ich oft, was andere gesät. Mein Lebenswerk ist das eines Kollektivwesens und dieses Werk trägt den Namen Goethe.
Schön.
Ist doch ein schönes, tolles Schön. Zitat, das eine Absage ist an diese, an das Genie, genau. Sondern er ist eben der Sammelpunkt, der Brennpunkt, der das alles natürlich dann verbindet. Ja. Man darf es jetzt nicht ganz eins zu eins nehmen und das Kollektivwesen. Ja, weil denn die Stelle geht weiter. Ja. Ein solches Kollektivwesen war seiner Art nach auch Mirabeau. Er war der geniale Redner, geniale Sammler, geniale Beobachter und so weiter. Ja. Und er fand aus der Masse die fähigen Köpfe heraus. Das heißt, Goethe spricht da in diesem Zusammenhang schon von besonderen Menschen, von Menschen, die eben in der Lage sind, das alles zu sammeln. Mhm. Ja. Also eher vielleicht Mirabeau, aber kann auch nicht jeder. Ja. Bei Mirabeau haben wir wieder den Rückkehrschluss an Soiré. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Goethe hier bewusst Mirabeau erwähnt, denn er wusste natürlich, dass der Großvater von Soiré, der bereits erwähnte Etienne Dumont, der Sekretär von Mirabeau war. Also das heißt, das Kollektivwesen ist ein Wesen, das im Zentrum steht, aber im Zentrum eben von ganz vielen anderen, die beigetragen haben.
Und also ich finde es ja schön,
das macht das Zitat toll.
Ich finde schön, dass er eben einfach tatsächlich einfach klar macht, ohne das, was alle anderen ihm gebracht und geschickt haben, wäre seine Sammlung, wäre seine Forschung nie möglich gewesen. Aber es braucht halt dann tatsächlich eine Person, die es dann auch schafft, daraus Schlüsse zu ziehen, Ordnung herzustellen, Netzwerke zu erstellen, Schlüsse zu ziehen und Dinge zu verstehen, Muster zu erkennen. Das ist wahrscheinlich dann einfach auch seine Kunst, wo er groß war.
Es ist seine Kunst, aber auch sein Antrieb und seine Leistung und seine Fähigkeit. Mhm. Und deswegen kann man dieses Être Kollektiv, wie das ja im Original heißt, dieses Kollektivwesen, kann man wirklich subsumieren unter diesem Namen Goethe, wo eben ganz viele andere auch mitgearbeitet haben.
Schön, habe ich ja noch nie so. Goethe als Kollektivwesen. Das ist auch mal ein Gedanke. Cool.
Ja.
Fein.
Ja. Vielleicht ist das ein schöner Abschluss.
Ja, das war Frédéric Soiré. Das war Folge 23 des Goethe-Podcasts Natur und Geist mit Thomas Schmuck und Markus Anhäuser. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Infos zur Folge. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren auf der Podcast-Seite bei Spotify oder Apple Podcast loswerden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein paar Sterne. Das hilft uns beim Algorithmus und wir werden bekannter. Wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wie gesagt, wenn ihr den Podcast fördern oder unterstützen wollt, folgt einfach den Links in den Shownotes.
da geht's zu Steady oder der Riffreporter-Seite. Und das war's für diese Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.